Mella. Lovely cushion header. Oh, you're muted! What a headshot! What a head! Aguero! Staggering! Just staggering! No!
Everybody is a pro. Herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Folge Everybody is a Pro. Heute zu Gast iTouch Zulu, Ehrenspielführer SV Darmstadt und aktuell Trainer der U23 TSG Hoffenheim und, jetzt haltet euch fest, Spieler in der Bezirksliga VfR Heilbronn. Auch darüber haben wir gesprochen. Vor allem darüber. Viel Spaß dabei.
Hallo iTouch. Schön, dass du da bist.
Grüß dich, hi, freut mich.
Moin. Ja, du bist ja bekannt hauptsächlich als Ehrenspielführer des SV Darmstadt. Da warst du deine längste Zeit in der Karriere. Und was mich an dir so fasziniert, ist, du hast ja wirklich alle Ligen jetzt der Fußballwelt mitgemacht. Du hast von Oberliga bis Bundesliga gestartet, bist jetzt auch in der Bezirksliga aktiv. Ich glaube, das kann sich nicht jeder Fußballprofi auf die Fahne schreiben. Also bist du da auch sehr flexibel, glaube ich. Lass uns mal beim VfR Heilbronn, wo du ja jetzt in der Bezirksliga spielst, ne? Lass uns da mal bitte anfangen. Du bist seit April da, das ist richtig, oder?
Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ja. Ja. Müsste April gewesen sein.
April, ja.
Ziemlich Ende April.
Wie kam es dazu, dass du jetzt auf einmal Bezirksliga spielst?
Na, es war so, also die Leute, die ich da kannte oder die ich da kenne, die kenne ich schon ein paar Jährchen, also in meiner Zeit beim SV Sandhausen, wo ich noch 17, 18 Jahre alt war, sind ein paar Freunde geblieben, beziehungsweise ein paar Weggefährte, und einer von denen hat mich dann kontaktiert. Der hat den Verein nicht mitbegründet, aber ist dort eine Art Co-Trainer und die Rechte an vom sportlichen Leiter, den ich auch so kenne, oder dem Präsidenten, also was ist der sportliche Leiter oder Sportmanager, keine Ahnung genau, seine Bezeichnung. Aber ich kannte den schon von früher und der hat mich kontaktiert, penetriert, muss man wirklich auch sagen, weil sie in der Phase waren, wo sie auf jeden Fall Tabellenführer sind und aufsteigen wollen, aber denen die Spiele ausgegangen sind. Also sehr viel verletzt, berufsbedingt auch Leute, die nicht konnten, aber die Verletzungen waren halt immer so, schwerwiegendere Verletzungen, sodass sie wirklich unheimlich personelle Probleme haben. Ich war wirklich, am Anfang habe ich es echt, also nicht gedacht, dass ich irgendwann mal irgendwie kicken sollte oder wollte. Klar habe ich mir so irgendwann mal gesagt, im Heimatverein, weißt du, wo du vielleicht nur einen Kilometer zum Sportplatz fährst, das hätte ich oder würde ich noch machen vielleicht. Aber dass ich dann nach Heilbronn fahre, um Freundschaftsdienst zu leisten, hätte ich auch nicht selber gedacht, aber ja, es ist immer schön, immer lustig, wenn man dann die alten Weggefährten mal sieht. Zum ersten Spiel habe ich dann auch natürlich die anderen, einen Torwart noch mitgetroffen, den anderen Spieler. Also es war dann so eine Reunion vom SV Sandhausen. Ja, schon eine lustige Geschichte, aber es ist halt wirklich so, dass ich eigentlich nur zu den Spielen auftauche, weil ich sonst wirklich keine Zeit habe, zum Training zu gehen. Also das ist zeitlich nicht mehr möglich als Trainer. Ja. Der U23 als Co-Trainer der U23 in Hoffenheim, da hast du schon einiges zu tun, und die Spiele, die dann sonntags vielleicht sind, die kriege ich ab und zu hin, aber wirklich nur ab und zu. Und ja, das ist halt so die Aufgabe, ab und zu mal zu kicken und auszuhelfen.
Ja, aber ich glaube auch jeder Spieler einer Bezirksliga-Mannschaft nimmt dir das dann nicht übel, wenn du nicht trainierst und dann da als Profi auf dem Platz stehst. Ich glaube, das darf man sich dann als Profi auch rausnehmen, oder nicht zu trainieren.
Also Stand jetzt hat noch keiner was gesagt.
Ja. Wie motiviert bist du für so ein Bezirksligaspiel? Also hast du dann wirklich richtig Bock? Wahrscheinlich schon, sonst würdest du nicht hinfahren. Aber vielleicht auch mal den Vergleich zu so einem Bundesligaspiel. Wie motiviert bist du?
Natürlich, also motiviert ja, aber es ist jetzt nicht mehr so die Anspannung, wie ich vielleicht gegen Schalke, Dortmund oder was weiß ich wen hatte. Man muss auch sagen, dass das natürlich auch ein Stück weit ein Spaßfaktor ist, im Amateurbereich zu kicken. Das macht wirklich unheimlich Spaß, weil es einfach eine echte Welt ist. Also der Platz ist dann halt uneben oder unbewässert, die Bälle sind platt, von draußen wird bepöbelt, gut, das wird im Stadion auch, aber
die Spieler sind platt.
die Spieler sind platt, auch der Alltag ist manchmal platt, aber das ist schon lustig, also es macht schon Spaß. Also so Amateurfußball ist halt wirklich noch so ein Stück weit just for fun, gepaart mit dem Ehrgeiz, gewinnen zu wollen. Mhm. Ist echt, das macht wirklich Spaß.
Okay. Und spielst du dann auch IV oder, also wäre ja eigentlich schlauer in der Bezirksliga, wenn du weiter vorne spielst, denke ich mal, oder?
Ja, tatsächlich spiele ich auf der 6. Also auf der 6. Das ist für mich auch läuferisch nochmal intensiver geworden.
Ja.
Aber ich hoffe, dass mein Auge und mein Stellungsspiel immer noch einiges wettmacht.
Und 90 Minuten kriegst du auch hin, ne?
Anscheinend, ja. Also ja. Habe ich jetzt ein paar Mal durchgezogen.
Ja, stark. Und wie bereitest du dich dann vor? Du hast ja eben schon gesagt, anders bist du motiviert als gegen Schalke oder Dortmund. Aber jetzt beispielsweise ernährungstechnisch oder was trinkst du am Vorabend? Oder ist das, machst du das gleich, weil es drin ist, oder unterscheidet sich das auch?
Nein, es ist jetzt nicht mehr so, dass ich, sag mal, besondere, ja, wie nennt man das, dass ich ein Ritual habe. Also früher war es wirklich so, dass ich dann auch, wenn wir dann zu Hause geschlafen haben bei den Bundesligaspielen oder so, da habe ich immer eigentlich meinen selben Ablauf gehabt. Da habe ich dann abends wirklich meine Nudeln mit Tomatensoße oder Bolognese gegessen abends, dass die Kohlenhydrate-Speicher voll sind. Auch sauber getrunken, also echt nur Wasser oder Apfelsaftschorle oder so. Gab auch keine Cola Zero da zum Essen oder so.
Ja.
Jetzt ist es wirklich auch so, dass dann normal das, was auf den Tisch kommt, auch gegessen wird. Wir müssen jetzt schauen, dass die Kinder was essen, und dann muss ich halt gucken, dass ich auch was finde. Deswegen, also da achte ich jetzt nicht mehr so drauf. Ist aber nicht so, dass ich mit einem Burger im Bauch spielen gehe oder so.
Also okay, also
auch,
nicht.
Auch, ja. Nee, nicht, sonntags nicht dann halt auch mal ein Vollkornbrötchen. Weißt du, so Vollkornbrötchen, das ist dann auch schon drin.
Okay.
Und zum Spiel dann hin viel Wasser, das ist schon wichtig.
Ja. Wie gehen die Gegner mit dir um, iTouch? Haben die Respekt? Gibt es da den einen oder anderen auch, der besonders motiviert ist gegen dich, der vielleicht auch härter reingeht, weil er sagt, du als Profi hier musst dich erstmal beweisen in der Bezirksliga, wie ist der Umgang mit dir?
Ja, es gibt beides. Also es gab schon, ich sag mal, ich habe mal bei meinem ersten Spiel kam der Trainer dann zu mir und hat auch gesagt, ey, Jungs, hier muss keiner irgendwas beweisen und sagen, hier, jetzt holt sich den Sulu mal um, damit beweist er nichts, geht normal mit ihm um. Wenn es ein Zweikampf ist, ein hartgeführter, dann ist es ein hartgeführter, aber man muss ihn nicht umhauen. Das fand ich sehr respektvoll vom Trainer gegenüber, der dann auch nach dem Spiel zu mir kam. Es gibt natürlich auch die Leute, die dann versuchen, 4-5 Mal nachzuhaken. Da gibt es halt einen blöden Spruch und dann ist der Drops auch gelutscht. Also das ist, es überwiegt auf jeden Fall der respektvolle Umgang und dieser normale Zweikampf, muss ich wirklich sagen.
Ja, und sonst weißt du dich zur Not auch zu wehren, ne? Verbal und körperlich.
Ja, verbal wahrscheinlich ein bisschen besser, aber körperlich muss ich niemanden da umtreten. Das war ich ja als Spieler sowieso nicht, weißt du selber.
Ja, ja, klar.
Da war ich nicht so der Treter. Mit Trash-Talk versucht.
Ja, nee, aber ich sag mal, so ein Körpereinsatz eines Bundesligisten ist, glaube ich, nochmal ein anderer als der aus der Bezirksliga. Ne? Wenn man mal so ein bisschen weggecheckt wird, das ist nochmal eine andere Härte, glaube ich, die du auch mitbringen kannst. Ne?
Das auf jeden Fall. Aber viel wichtiger ist es doch, dass sie gar nicht in diese Zweikampfsituation kommen, wenn der Ex-Profi da schon weg ist.
Ja, stimmt. Ich hatte jetzt jüngst bei Felix Groß gesehen, der jetzt auch ja in der Bezirksliga in Berlin, in Spandau, glaube ich, kickt. Da gab es Fotos von ihm und die Social-Media-Welt hat sofort festgestellt, er trägt keine Schienbeinschoner und der Skandal war da.
Oh mein Gott.
Trägst du Schienbeinschoner oder nicht?
Ja, ich trage sie. Ich trage sie auf jeden Fall. Also das ist ja zum eigenen Schutz, also für mich ist es kein Problem, es stört mich auch nicht. Ich weiß, dass ein paar Spieler auch in der Bundesliga keine richtigen Schienbeinschoner nutzen, sondern einfach nur vielleicht ein bisschen Schaumstoff.
Die Wurstpappe, daher, ja.
Genau, jeder wie er es braucht.
Ja, okay. Und wie leicht, in Anführungszeichen leicht, ist es denn tatsächlich als Bundesliga-Profi in der Bezirksliga? Es ist jetzt nicht so, dass du jedes Spiel 10 Tore machst, ne? Was kannst du dazu sagen?
Leicht ist es nicht. Also man muss sich schon dem Niveau anpassen. Also du hast ja als Profi geregelte Abläufe. Es sind so Klar, wenn du auf einem Teppich spielst, wo der Ball nicht verspringt, ist es für einen Fußballer einfacher, mal einen Tiki-Taka zu spielen, kurz einen Doppelpass zu spielen. Und der Bezirksliga ist halt wirklich so, oder die Plätze sind halt so, dass halt wirklich uneben sind, stumpf. Und da hast du natürlich auch, jetzt soll nicht despektierlich klingen, aber auch die Qualität deiner Mitspieler, die sind ja andere, ist ja klar.
Ja.
Und du hast einen ganz anderen Gang oder Gedankengang als Profi, was normal ist, den haben die vielleicht ja nicht. Es ist, die Anpassung ist nicht so ohne, muss man wirklich sagen. Aber das Gute ist, du hast immer mal wieder ein paar Zocker drin, die schon für die Liga, sage ich mal, zu gut sind. Mhm. Man muss sagen, dass der eine 42 Tore hat, der andere 46 Tore. Also es ist, die Qualität ist schon da, von daher kann man da auch ab und zu mal einen guten Doppelpass spielen, ein Spiel über den dritten oder einen Ball durch die Kette stecken.
Ja. Ja, stark. Kommen wir mal zu deinem Profifußball, den du ja lange gespielt hast. Du hast ja, wie schon gesagt, wirklich alle Ligen durchlaufen, auch die Bundesliga gehalten. Was war bei den ganzen Spielen, was war dein krassestes? Was war dein krassestes Spiel? Weil super emotional, in welche Richtung auch immer. Also was ist so das, wo du sagst, es war wirklich intensiv?
Also ja, klar, also das Allerintensivste war natürlich das Relegationsrückspiel von der dritten in die zweite Liga.
Ja.
Auf der Bielefelder Alm. Ich glaube, so ein Spiel wird es nicht nochmal geben. Also mit diesem, mit dem ersten Spiel, wo du eigentlich mausetot warst, wo du eigentlich schon für die dritte Liga planen musst und Bielefeld schon für die zweite Liga plant.
Ja.
Und dann kommt da so ein Spiel zustande. Das war wirklich also emotional mit eines, oder eigentlich das Spiel überhaupt, was mir immer in Erinnerung bleiben wird. Also das, ich glaube, das toppt auch so schnell nichts.
Okay. Ja, krass. Ja,
klar, dann da kriege ich jetzt noch Gänsehaut.
Ja. Ja, schön. Schön auch, ne? Bei dem Ausgang dann. Ja, was sagst du dann zum aktuellen Verlauf, zum Saisonendspurt des SV Darmstadt am Ende dann doch knapp nicht geschafft? Das ist natürlich dann bitter, ne?
Ja, zumal die Saison ja auch ganz, ganz bitter für die angefangen hat. Sehr viele Verletzte bzw. Corona-Infizierte.
Ja.
Sehr viele Punkte liegen lassen. Es hat mich auch dann ein Stück weit geblendet, die Situation damals. Ich habe gedacht, die werden es richtig schwer haben.
Ja.
Aber man muss dem Team von Thorsten Lieberknecht und den ganzen Linien da wirklich Respekt zollen, dass sie bis zum letzten Spieltag eigentlich da oben mit dabei waren und fast auch die Relegation, fast sogar den Direktaufstieg geschafft hätten.
Ja.
Ich glaube nicht, dass es nur an einem Spiel lag, beziehungsweise das Spiel gegen Düsseldorf, das vorletzten Spieltag, vorletzten Spieltag. Ja, ich glaube, die Phase, wo Darmstadt 4-5 Punkte weit vorne war, da haben sie ein bisschen was verschenkt, sage ich mal.
Ja.
Und das war so meiner Meinung nach so der Knackpunkt. Da hättest du vielleicht nochmal Punkte mehr behalten können, beziehungsweise dein Polster nicht so schnell aufbrauchen dürfen. Aber ich glaube, die Saison, ich war bei dem letzten Spiel auch in Darmstadt, habe da auch mit einigen Leuten gesprochen. Ich glaube, die Enttäuschung an dem Tag war da, aber ich glaube, die Situation danach oder tags darauf war schon wieder eine komplett andere, weil hätten die am Anfang der Saison gesagt, wir wollen auf Platz 4 beenden, das hätte jeder unterschrieben und alles, was drüber wäre, wäre, glaube ich, ein Obolus gewesen.
Ja, man muss ja auch sagen, diese Saison war ja die Konkurrenz auch wirklich stark mit Schalke, Bremen und dem HSV. Ne? Also das hat man ja auch.
Ja, eigentlich, wie gesagt, das sind die drei, die eigentlich hoch müssten, sollten und gegangen wären, sage ich mal.
Ja.
Dann hattest du natürlich auch mit St. Pauli, mit Nürnberg immer mal wieder Kandidaten, die dabei waren. Heidenheim war immer mit dabei oben. Also sagen, da war die Konkurrenz schon unheimlich stark.
Ja. Ja, Aytac, der beste Gegenspieler, den du jemals hattest. Wer hat dich zur Verzweiflung gebracht?
Genau, das ist es nämlich. Also beste Spieler. Ich glaube, in der Bundesliga, wenn du in der Bundesliga spielst, gehörst du immer zu den Besten von deinem Team.
Ja.
Kommst du in der Elite. Ich muss wirklich sagen, also ich habe keine Ahnung warum, ich habe wenig Probleme gehabt gegen einen Lewandowski, gegen einen Aubameyang, gegen einen Huntelaar, keine Ahnung, wie sie alle heißen. Mhm. Ich hatte nur ein Problem mit Anthony Modest.
Wirklich?
Wirklich. Ich habe ihn einfach nicht gekriegt. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe wirklich, keine Ahnung, ich habe ihn nicht greifen können.
Okay.
Jeder Zweikampf, ich glaube, ich habe jeden Zweikampf, jedes Laufduell, jede Kopfballsituation, und der hat uns auseinandergeschraubt. Und der war für mich einfach, keine Ahnung, ich habe den, es war jetzt ein Spiel, klar, aber der ist, weißt du,
hast du nicht greifen können.
Hat nicht geklappt. Ja. Ich, keine Ahnung, ich kann es dir bis heute nicht sagen, ob er einen überragenden Tag hatte, ob ich den schlechtesten Tag hatte. Ich kann es dir nicht sagen. Also ich habe wirklich gegen Lewandowski gespielt, gegen Müller, wie sie alle heißen.
Ja.
Da fand ich mich ganz okay. Ich habe ganz gut verteidigt, ich habe ganz gute Spiele gemacht. Gegen Aubameyang, alles super. Anthony Modest habe ich nicht greifen können.
Ja, Wahnsinn.
Das war so mein Gegenspieler, der eben, also wenn mich jeder, es ist wirklich so, jeder hätte gedacht, Lewandowski oder so.
Ja.
Nee, vielleicht hat Lewandowski keine Lust gegen uns gehabt. Das kann natürlich auch sein.
Ja.
Dass es für uns einfacher war. Aber ich muss wirklich sagen, Anthony Modest, ja, das war einfach so an dem Spieltag der Gegenspieler, den ich nicht greifen konnte. Und ja.
Ja, krass eigentlich. Ja, cool. Habe ich echt nicht mit gerechnet. Umso witziger, überraschender. Wer ist denn dein Vorbild gewesen als Spieler so? Hattest du da auch einen Innenverteidiger als Vorbild oder wer war dein großes Vorbild von klein auf? Hat sich das geändert mit der Zeit oder?
Ja, klar, also früher hattest du, also wo ich die türkische Liga noch sehr verfolgt habe, als kleines Kind, hatte die Türkei oder Beşiktaş Innenverteidiger Alpay, der war so mein Hero in der türkischen Zeit.
Okay.
Dann natürlich, wo ich dann auch einen Weitwinkel gekriegt habe mit internationalem Fußball, war es dann wirklich so, dass ich also Maldini und Alessandro Nesta, aber vorwiegend Alessandro Nesta so als Vorbild hatte,
ja.
Weil er auch so ein Typ war, also Spielertyp war, wie ich mich selber gefeiert hätte. Weißt du, ich habe Videos gesehen oder Filme oder Spiele gesehen und gesehen, er tackelt ohne zu faulen. Weißt du, bei ihm ging es eigentlich nur um Balleroberung und nicht um Foulspiel oder so.
Ja.
Das hat der, glaube ich, zelebriert vom Allerfeinsten.
Ja.
Und Nesta damals auch lange Haare gehabt wie er.
Ja.
Deswegen.
Und, ja, fühle ich. Ich fand die beiden auch cool. Das sage ich jetzt nicht nur so, sondern war tatsächlich so. Ich finde auch immer, diese italienischen Verteidiger hatten auch immer so was Bosshaftes. Die hatten so diese Selbstverständlichkeit irgendwie in ihrem Auftreten. Das fand ich auch immer irgendwie cool. Und,
absolut, absolut. Also das ist so, ja, das sind halt so Abwehr, das sind Verteidiger. Also mittlerweile ist es im deutschen Fußball so, darfst du nicht nur der radikale Abwehr oder Verteidiger sein. Da bist du ja mittlerweile schon ein Sechser, einer, der ein Spielaufbau macht. Ja, und die waren halt zu unserer Zeit auf jeden Fall ja, fast das Nonplusultra, was Verteidigen angeht, klar.
Ja, und auch technisch versierter, ne? Als der Durchschnittsdeutsche, sag ich mal, damals.
Ja, gut, das auf jeden Fall. Das muss man wirklich sagen. Also, wenn man die Zeit sieht, waren die auf einem ganz anderen Level, muss man klipp und klar sagen.
Ja. Nun bist du ja Trainer. Du bist bei Hoffenheim in der U17 gewesen und jetzt, weiß nicht, ob es ein Upgrade ist. Ich sehe es so, aber bist hoch in die U23. Und vielleicht da nochmal anzuknüpfen, wer ist dein Vorbild als Trainer?
Habe ich mir noch nicht so die Gedanken gemacht, ob man einen Trainer als Vorbild nimmt. Ich schaue auch, also klar, also ich glaube, Klopp, wenn du so einer werden könntest wie er, dann sagst du natürlich nicht nein, aber es gibt viele andere Trainer, also wo ich jetzt so hochschaue, beziehungsweise mal gucke, wie sie trainieren oder wie sie coachen von draußen, die Spiele, die du siehst.
Ja.
Natürlich selber erlebt mit Ralf Rangnick einen, der natürlich High Class ist, dass ich bestimmt, ja, ich durfte als junger U23-Spieler bei der TSG Hoffenheim damals schon unter ihm trainieren. Dann nimmst du schon einige Sachen noch mit oder du hast ein bisschen Revue passieren lassen, was er damals gemacht hatte. Natürlich nimmst du auch ein Stück weit was von Dirk Schuster mit, mit dem du eine lange Zeit zusammengearbeitet hast, der ein unheimlicher Typ ist, ein krasser Typ, der immer weiß, wie er was zu handeln hat, der weiß, wie er jemanden packen muss oder wie er wen packen muss oder die Situation annehmen muss. Klar, natürlich mein Mentor damals gewesen als Spieler, Rainer Scharinger, der auch von dem ich auch ein paar Sachen mitnehme, was Disziplin bedeutet, was grundlegende Dinge sind, wie ich taktisch mache, wie ich vielleicht was vorbereite. Da stehe ich auch im Austausch mit dem zum Beispiel. Also das sind so Dinge, von denen ich immer mal was mitnehme. Natürlich hast du auch mal Trainer wie Mourinho oder Pep, die Spielphilosophie, sei es ein Bielsa, sei es auch ein Ralf Hasenhüttl mit Southampton. Also es ist für mich eigentlich so, ich bin so wie so ein Scheunendreck, alles erstmal rein. Rein, was gut ist, was ich verarbeiten kann. Und dann hoffe ich natürlich für mich selber, dass ich mein eigenes Ding mache und die Leute mich vielleicht irgendwann als Vorbild sehen.
Ja, das wird sicherlich schon so sein. Ich meine, als Trainer bei der TSG Hoffenheim in der Jugend, ich glaube, man kann mittlerweile sagen, die TSG hat die beste Jugendarbeit aktuell in Deutschland. Wie glücklich bist du dort zu sein und wie sieht deine Arbeit da dann aus? Also machst du den Trainer der U23 jetzt nur, bist du vielleicht auch da schon der Connector zu anderen Jugendmannschaften, wirst du irgendwann mal der Leiter des Jugendfußballs dort, wie sieht's aus?
Also ich will auf jeden Fall auf dem Trainersessel sitzen, das okay. ist meine Hauptpriorität, das ist, da fühle ich mich am wohlsten, da habe ich mir auch viele Gedanken gemacht, so während meiner Karriere oder auch danach, wo ich mal ein Jahr Sabbatical hatte, da habe ich mir überlegt, was mal, ob du sportlicher Leiter, ob du eben ins Management gehst, ob du Beraterschiene etc. pipapo. Aber ich glaube, ich bin auf dem Platz richtig, da kann ich noch was tun, da kann ich eine Emotion rauslassen, da kann ich mich einbringen. Also da fühle ich mich selber und fühle mich auch wohl. Und ja, also das ist so iTouch 2.0.
iTouch 2.0, ja. Und wie hast du so das Gefühl, wirst du als Führungspersönlichkeit da von den Spielern auch wahrgenommen? Wahrscheinlich schon. Das bringst du einfach von Natur aus wahrscheinlich mit. Welche Herausforderungen gibt es? Welche Herausforderungen oder Erfahrungen hast du gemacht mit schwierigen Situationen bei so Jugendmannschaften? Vielleicht auch nochmal im Vergleich zu Herrenspielern?
Ja, das ist ja immer so eine Sache. Du musst dich ja auch, du musst ja wissen, wie das Niveau oder was der Ist-Zustand von dem Niveau ist. Ich kann ja nicht schließen, dass alle das Niveau eines Bundesliga-Profis haben, den ich jetzt hatte, oder einen Zweitligaspieler. Du musst erkennen, was ist das Top-Niveau, was deine U17 in Hoffenheim zum Beispiel erreicht oder was er hat. Ja. Was können sie mehr, was können sie weniger? Und das dann so auf eine Waage zu stellen und mit dem dann zu beurteilen. Also du kannst ja nicht beurteilen, ob sie ein überragendes Spielverständnis haben. Die haben ein Spielverständnis, ja, aber halt nicht so ausgeprägt oder noch nicht so ausgeprägt. Und das musst du relativieren. Ja. Dass sie dann natürlich auch sehr interessiert sind, sehr wissbegierig sind. Weißt du, die wollen auch alles wissen, alles nochmal erklärt bekommen, weil sie dann sich sicherer fühlen. Mhm. Das hat natürlich auch was für den Trainer mit Sozialpädagogik zu tun.
Ja.
Und da hatte ich mit Stefan Nash einen sehr guten Cheftrainer, der das unheimlich gut konnte, der auch mir viel beibringen konnte, warum es so ist. Das ist natürlich so das Schwierige, auch bei der U23 musst du dann auch wieder relativieren, okay, das ist jetzt so ein Zwischending, die sind zwar Profis, aber sind trotzdem vierte Liga, spielen vielleicht ihre erste Saison im Herrenbereich oder die erfahreneren Spieler, die du dann hast, die sind dann vielleicht auf dem absteigenden Ast nicht, aber die fahren dann halt runter. Musst du alles ein Stück weit relativieren, einordnen können. Ja. Das ist so die tägliche Arbeit, ist dann wirklich auch zu erkennen, okay, was ist das Beste für die Mannschaft, für das nächste Spiel. Und ja, klar, als Co-Trainer musst du natürlich dann mit deinem Cheftrainer den Rücken stärken, beziehungsweise den Rücken frei halten und die Trainingseinheiten oder die Trainingsplanung so durchführen, beziehungsweise so umsetzen oder vorbereiten, wie es dein Wunsch ist. Es geht ja um eine Philosophie, die jeder Trainer, jeder Verein mit sich bringt.
Ja.
Die Philosophie bringe ich jetzt zufälligerweise auch mit, was Hoffenheim hat oder wie sie spielen wollen. Das ist, so fühle ich mich eigentlich auch. Und von daher ist es weniger das Problem.
Ja. Ja, also ich war jetzt 3 Monate lang auch das erste Mal Trainer, weil ich verletzt war und unser Coach dann das Handtuch geschmissen hatte und habe dann auch so meine Erfahrungen gesammelt. Ich bin da so ein Fan von Zuckerbrot und Peitsche immer, was so das Training anbelangt. Also ne, man muss ein bisschen Härte reinbringen, aber auch eben gerade habe ich festgestellt, bei den Jüngeren, also bei den sogenannten Millennials, so um die 20, musst du auch einfach viel Empathie mitbringen und auch mit denen viel reden. Ne? Du kannst mit denen nicht umgehen, wie mit einem gestandenen Spieler unserer Generation jetzt. Ne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist ja so, das ist, ja, man muss sagen, U17-Spieler war in der Pubertät, warst du auch mal, du weißt auch ungefähr, wie du warst oder vielleicht kennst du jemanden, der 16, 17 ist, das ist klar. Aber auch, wie du sagst, eine Empathie aufzubauen, zu wissen, was ist er für ein Typ, wie könnte er reagieren, was macht er in Stresssituationen, was macht er in Erfolgssituationen, was macht er bei Niederschlägen. Das ist unheimlich schwierig. Das ist echt, also sich da hineinzufinden. Aber das ist, glaube ich, auch das Geile am Trainer-Dasein oder am Co-Trainer-Dasein, dass du dann auch irgendwann weißt oder erkennst, oh shit, jetzt weiß ich, was der Junge braucht.
Ja.
Oder jetzt weiß ich, was er nicht braucht.
Ja.
Und das ist, glaube ich, so was dann auch dieser High-Level ist, was ein Klopp weiß mit seinen Stars. Weißt du, das sind Stars, die können alles. Ich glaube, da muss so ein Trainer sehr, sehr viel auch in die Psyche reinschauen können. Und dadurch wird, glaube ich, auch Kloppo Tag für Tag ein besserer Trainer.
Ja.
Weil er das einfach drauf hat.
Ja. Und man entwickelt, habe ich selbst in diesen 3 Monaten, man entwickelt ja fast schon Vatergefühle für seine Spieler. Und das sind so, also du bist halt mitverantwortlich dafür, was die halt machen, ne?
Ja.
Und wie sie auch lernen. Und das finde ich, also macht Spaß.
Ja, das ist ja dein Vorhaben. Du willst ja denen was beibringen, du willst die entwickeln. Klar, du kannst sie nicht immer also auf privater Ebene entwickeln. Du kannst denen vielleicht was aufweisen oder was sagen oder versuchen. Aber du bist ja nicht deren Eltern in dem Sinne, was Privates angeht. Aber ich glaube, du kannst als Trainer oder als Co-Trainer da schon ein paar Strukturen reinbringen, was Disziplin angeht, was Pünktlichkeit angeht, was Toleranz angeht. Ich glaube, das kannst du als Trainer, Co-Trainer in dem Geschäft mit den Jungs, ich glaube, da gibt es kein Alter, das kannst du, glaube ich, machen und sollst es auch machen,
ja.
Weil du hast immer mal, du hast einfach mehr Erfahrung als die Spieler, es ist einfach so, egal ob du jetzt jünger bist oder nicht, du hast vielleicht in einem Tag mehr Erfahrung als Trainer, als die Spieler sagen.
Ja.
Und das musst du denen dann auch mitgeben, da bin ich ganz bei deiner Meinung.
Ja. Aytac, du bist ja viel rumgekommen bei Vereinen, warst vor allem auch bei vielen Traditionsclubs. Wie du weißt, wird der TSG Hoffenheim nun weniger, es ist jetzt ein bisschen auf RB Leipzig gemünzt, das Ganze, wird ja oft so dieser Kommerzgedanke vorgeworfen. Wenn dir das jemand an den Kopf wirft, dass du bei der TSG Hoffenheim mehr bist und dass das gar nicht geht, was antwortest du so einem Menschen?
Sie sollten mal dann googeln, was unser Mäzen Dietmar Hopp alles für die Region macht.
Ja.
Und dann sollten Sie sich mal informieren, wie die Strukturen in Hoffenheim aufgebaut sind, dass der Verein nicht die Tradition hat, die in Darmstadt 98 oder in Eintracht Frankfurt oder wer auch immer hat. Gebe ich jedem recht, ist ja kein Problem. Ja. Aber ich glaube nicht, dass da nur einer oben herrscht und sagt, ja, so machen wir es, so machen wir es, so machen wir es. Nein, nein, ich glaube, man muss das Große und Ganze sehen. Ich glaube, die TSG Hoffenheim, was die hier in der Region, also ich wohne ja hier in der Region, was hier abgeht, sei es soziale Projekte, sei es, keine Ahnung, medizinische Sachen, sei es, also es geht ja, es ist ja ein riesen Ding, was dahinter steht, was eine die Hauptstiftung, die alle Hauptstiftung, alles, das ist, ja, da müssen sich die Leute, die sowas sagen, erstmal mit befassen. Ich glaube, dann haben die auch ein anderes Bild, wenn es dann heißt, hier Hopp oder die Hauptstiftung spendet für die Gesundheit, damit die Menschheit, dass die Kliniken, weißt du, nochmal einen Step vorankommen.
Ja.
Das erkennen die Leute vielleicht nicht, weil sie das nicht sehen oder nicht lesen oder nicht sehen wollen.
Ja.
Die sehen ja dann nur hier vielleicht finanziell stark, SAP, Hoffenheim, Geld, bla bla bla. Ist nicht so, ist nicht so.
Ja.
Es ist wirklich auch viel Soziales, viel drumherum. Ich glaube, die Vereine, oder ja, die vielen Vereine hier in der Umgebung sind froh, dass die TSG Hoffenheim hier ist, weil es eben sehr viele Kooperationen gibt, wo jeder davon profitiert. Sei es die TSG Hoffenheim, sei es aber auch die kleineren Vereine, die Dorfvereine.
Ja.
Also das sind viele Facetten, was das Ganze hier abdeckt. Das ist, ja, ich kann es dir gar nicht erklären, weil es einfach zu viel ist.
Ja. Und es gibt auch keine 300 Millionen Euro Handgeld.
Das gibt es definitiv nicht. Nee. Das gibt es definitiv nicht.
Ja.
Aber da habe ich auch einen Schmunzler gesehen, da ging es eigentlich auch nur um die Liebe zu Paris.
Ja, genau. Ja. iTouch, zum Abschluss. Ein Five-A-Side-Team. Du spielst 5 gegen 5. Du bist Spieler einer deiner Mannschaft und darfst noch 4 Spieler mit nominieren. Das müssen keine aktuellen Profis sein. Es müssen generell keine Profis sein. Welche 4 Spieler nimmst du mit auf den Platz, um das Spiel gegen die andere Mannschaft zu gewinnen?
Also ist egal, weltweit oder?
Weltweit, ob du kennst oder nicht, völlig egal, welche Position, völlig egal, kannst 5 Innenverteidiger nehmen. Wenn du meinst, mit diesem Team schlägst du die anderen.
Dann ohne Torwart, ne?
Nochmal?
Ohne Torwart,
also 5 gegen
5 ohne Torwart, okay. Also mit mir jetzt noch 4.
Ja.
Und definitiv einmal Ronaldinho.
Ronaldinho, okay.
Ich glaube, ich würde ihm einfach nur den Ball geben und mich hinsetzen und schauen, was er macht. Vorne natürlich Ronaldo, den
echten
Brasilianer. Ja.
Ja.
Vorne dann aber auch nochmal den Ronaldo.
Den okay.
Portugiesen.
Okay.
Dann würde ich vorne nochmal Messi nehmen, glaube ich. Zu der heutigen Zeit, ja. Und
definitiv
neben meiner Seite mit Alessandro Nesta. Wir machen stark. Drecksarbeit und die 3 erledigen das da vorne.
Stark. Stark. Zum Abschluss mache ich immer noch dieses Spiel oder diese Aufgabe für dich. Du bekommst ein Megafon, die ganze Welt hört dich. Und du hast genau einen Satz. Wie lautet er? Was möchtest du der Welt mitteilen?
Also ich würde gerne vieles mitteilen, aber in einem Satz.
Ja, wir können auch ein Komma setzen, dann machen wir 2 draus.
Boah, was würde ich denn sagen? Also ich würde sagen, also also es ist nicht schwierig, aber, ja,
aber
so,
man, dass man will das priorisieren, was ne?
Tolles für ja. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass also Hass es nicht geben sollte, genauso wenig wie Krieg, weil
ja.
Ich glaube, dass alles jetzt zur heutigen Zeit alles man kann alles lösen. Also Hass, ich sage auch zu meiner Tochter halt immer, wenn sie sagt, ich hasse das. Ich glaube nicht, dass du das hasst. Hass ist ein ganz komisches Wort für mich. Also es gibt keine Sachen, was ich hasse. Hass ist schon ein fieses Wort.
Mhm.
Also Hass, also du darfst keinen hassen, du kannst ihn nicht mögen. Ist alles gut.
Ja.
Sowas, aber was genau könnte ich dir jetzt
sagen? Ja, aber das sagen? Das reicht doch, das ist doch schön. Sowas ist doch richtig und gut.
Aber es ist eine geile Frage, so was würdest du sagen?
Ja.
Muss ich mir merken.
Ja.
Für meine Podcasts.
Ja. Okay, iTouch. Ich danke dir für deine Zeit. Das war sehr spannend.
Ja, gerne. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Danke dir. Und ja, ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen oder hören. Und dann wünsche ich dir alles Gute. Und ich hoffe, dass wir dich irgendwann mal auf dem Trainerstuhl eines Bundesligisten irgendwie sehen. Also,
ja, cool. Also, danke. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, freut mich. Und die Zeit wird zeigen, wo es den Eiterchen führt.
Ja.
Alles noch zu seiner Zeit, alles noch ein bisschen frisch jetzt, aber ja, we will see.
Ja, ich bin gespannt. Danke dir, mein Lieber. Mach's gut. Und
ja,
bald. Bitte. Ciao.
Ciao.
Ciao, Eintracht. Ciao.